Tommy, ich würde sagen, ich steige jetzt mal mit einem richtig steilen Pacing ein. Also ich zünde von der Startlinie aus sofort raus, ja, quasi der Zone 5, in der Zone 5, ja, im V2 Max-Bereich zünde ich hier raus in diesen Podcast, Tommy. Und zwar, wenn du mich Generation WLAN nennst, dann bist du wohl aus der Generation Floppy Disk, oder?
Willkommen bei Trailfellows, deine Trailrunning Coaches, der Podcast, der dich auf jedem Trail begleitet.
Grüß dich, Mario. Generation Floppy Disk lässt es eigentlich ganz gut zu. Ja, das
Oder
würde
war
ich
das schon
so.
CD?
Nee, ich war auch noch Floppy Disk. Ja,
Ja.
ja. CD kam dann später, also Generation Kassette sogar noch. Ne? Also wenn man es jetzt, je
Ja.
nachdem, ob man jetzt auf die Musik oder auf den PC
Ja.
abstellt.
Na gut, das war ja dann wahrscheinlich auch mehr oder weniger Kinderhörspiele und sowas in
Naja,
der Richtung.
das war sogar so, dass man zum damaligen Zeitpunkt, also vor der Wende, auch noch im Tal der Ahnungslosen, obwohl wir ja in Thüringen zumindest ZDF hatten, alle ALF-Folgen mit dem Kassettenrekorder vor dem Fernseher aufgenommen hat. Also zumindest
Ja.
ich. Und das führte dann dazu, dass jedes Mal, wenn jemand zur Tür reinkam, im Hintergrund gehört das: Psst, wir nehmen doch auf.
Ja.
Ja.
stell dir mal vor, die Leute müssten zu Mediamarkt rennen und sich eine Kassette, die neue Kassette kaufen, weil die neue Folge Trailfellows rausgekommen ist.
Ja, aber dann bitte keine 90er in Chrom, weil die hat immer geleiert. Und damit herzlich willkommen zu den Trailfellows.
Folge 12, ist es richtig?
Ja, Folge 12. Durch die eine Woche Verzug haben wir jetzt 2 Wochen lang warten lassen. Aber ich glaube, man wird es uns verzeihen. Und dir geht es hoffentlich wieder besser.
Mir geht's wieder besser, Tommy. Ich glaube, ich darf hier gar nicht sagen, sonst wird die Folge gesperrt, was mir alles so durch den Körper geflossen ist und durch welche Öffnungen. Es ist wahnsinnig schlimm. Aber sobald alles raus ist und der Körper so einigermaßen wieder aufgepäppelt mit Elektrolyten und ein paar Makros, ist man auch relativ schnell wieder auf den Beinen nach so einer Lebensmittelvergiftung. Leute, ich habe falsch gekocht. Es war meine Schuld, ja.
Also hast du ja eigentlich eine Ruhewoche verschafft, auf gut Deutsch. Du hast den Trainingsplan nicht folgen wollen, hast eine Ruhewoche
Ja.
gemacht und ja.
Es war auch geplante Ruhewoche, es hat auch ganz gut gepasst. Und es war das, so wie so oft, wie ich es schon oft gehört habe, es war das Hackfleisch, ja.
Ah.
Das böse Hackfleisch.
Da sind wir wieder beim Thema Vegetarier oder nicht. Ja.
Ja. Ja, kann einem das als Vegetarier nicht auch passieren, durch irgendeine
Ja, ich denke schon, in irgendeiner
Sushi?
Form. Ja,
Ja.
ja. Ja, ich denke
Ja.
auch. Also verdorbener Salat.
Das sieht man aber dann vielleicht. Ja, beim Hackfleisch hat man hat man nicht gesehen. Also zumindest hat es mir noch keine Anweisung gegeben, was ich als nächstes in die Pfanne schmeißen soll. Ja, von daher habe ich dem Ganzen noch vertraut.
Ja, gut. Jetzt hast du alles rausgelassen, was keine Miete zahlte, und hast
Genau.
quasi dein Kampfgewicht erreicht, um dich dann in
Ja.
die nächsten Höhen zu schrauben, oder?
Ich habe wirklich 3 Kilo abgenommen. Ja,
Oha.
also
Okay.
man kann das Ganze auch provozieren kurz vor dem Wettkampf. Ich laufe jetzt am Wochenende. Ich bin am Wochenende den Vertical Up im Kitzbühel gelaufen, die legendäre Streif hoch sozusagen. Und da war natürlich gut, dass ich jedes Kilo, was weg war, habe ich natürlich sofort gespürt und konnte auch meine Zielzeit erreichen. Ich wollte auf die 860 Höhenmeter und 3,3 Kilometer sind ausgeschrieben. Ich hatte nur 3 auf der Uhr, warum, erzähle ich gleich. Ja. Wollte ich unter einer Stunde machen, und zwar aus dem Grund, weil ich ungefähr wusste, was die Zielzeiten sind von den ganz, ganz schnellen Hirschen. Und ich wollte es schaffen, dass der Erste nicht schneller als doppelt so schnell im Ziel ist wie ich.
Das ist ein schönes Ziel. Okay,
Ja.
das nehmen sich jetzt alle Ultraläuferinnen und Läufer als Ziel für ihren eigenen nächsten Wettkampf.
Ja, genau. Das ist sozusagen, also da muss man natürlich mal ein bisschen schauen, als wäre es da vorne im Line-Up unterwegs. Und wie sehr muss man die Beine in die Hand nehmen? Was sind so die Streckenrekorde? Aber die Bedingungen, die waren so, ja, war eine 4 von 5, sage ich mal. Es ging also ganz gut. Und auch das Equipment per Grödel und was man da nicht noch alles gesehen hat unter den Füßen.
Das heißt, wir haben Schlamm oder wir haben Schnee gehabt oder beides?
Ja, wir hatten Sulz, also
Ah.
Sulz ist ja eine Schneeform. Ich weiß nicht, ob alle Nordlichter sozusagen die verschiedenen Schneeformen benennen können
Ja,
und
weißt du,
kennen.
Marius, ich befürchte, die kennen nur Sulz.
Ja.
Also
Oder
richtig Schnee.
Graupel.
Ja.
Also es gibt so, genau, es gibt ja für Schnee gibt es ja verschiedenste Konsistenzen und Farben und Formen.
Und wir hatten am Anfang sehr durchgefahrenen Sulz. Natürlich ist es ja, bis 16 Uhr war es Skistrecke, um 18 Uhr sind wir gestartet.
Okay.
Und es war natürlich warm, ja, wir hatten ja die ganze letzte Woche sehr, sehr warmes Wetter auch. Und entsprechend durchfahren und weich war das Ganze im unteren Bereich, so im unteren Drittel würde ich sagen. Im zweiten Drittel ging es dann einigermaßen, weil auch die Strecke nicht mehr ganz so steil war. Mhm. Wir hatten im ersten Part hatten wir gleich eine Stelle, die über 80% Steigung war.
80?
Über 80%, ist kein Spaß. Und die, es war wie auf einem Schlachtfeld. Du bist da hochgestiefelt, hast irgendwie versucht, nicht runterzurutschen und hörst links und rechts die ganze Zeit so. Die Leute sind links und rechts runtergerutscht, haben noch 3-4 andere Leute mitgenommen. Okay. Es war wirklich ein heilloses Durcheinander am Anfang. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht weggerutscht bin. Es ist zweimal eine Frau in mich reingerutscht, zweimal dieselbe. Nach dem zweiten Mal habe ich ihr dann gesagt, sie möchte doch bitte einfach in der Spur bleiben. Ja. Und, oder hinter mir. Ja. Und wir sind dann nach diesem sehr, sehr steilen Stück, haben uns weiter hochgeschraubt und dann ging es. Dann waren es nur so 40 bis 60 Grad auf den Pisten.
Krass, okay.
Und wie man das so von den Skipisten kennt, man hat dann sehr, sehr steile Stücke und dann mal wieder so ein kurzes Ausflachen und dann wieder steil, wieder so ein Ausflachen. Und dann ging es natürlich oben noch zur Mausefalle im oberen Drittel. Die hat 88%, die ist nochmal steiler als das untere Stück gewesen. Aber die war besser zu laufen, weil die eben vereist war und nicht versulzt. Das heißt, wir hatten richtig, richtig festes Eis als Untergrund, konnten mit unseren Grödeln mit den Beinen reinhacken in das Eis und uns mit den Stöcken quasi so richtig hochziehen. Also es war ein Gehacke in einer Ameisenlinie bis nach oben vom Allerfeinsten.
Und hast dann habe ich normale Grödel mit einem Zentimeter oder anderthalb Zentimetern Spitzen gehabt? Oder?
Ja, genau. Das ist ein bisschen wenig. Also man kommt da schon an seine Grenzen. Man muss schon sehr, sehr aufpassen, dass man Tritte von vorherigeren Läufern quasi trifft. Sonst hat man da schon ein Problem. Aber die ganz Schlauen, die ganz vorne, die Profis, die nehmen Bahnschuhe, also von der Tartanbahn, und schrauben 2,5 Zentimeter lange Dornen rein.
Oha, krass, ja? Okay.
Das ist so richtig wie so ein Eispickel.
Der dann da kannst auch hoffen, dass der vor dir nicht ausrutscht und dir ins Knie hackt.
Ja, absolut. Deswegen mussten wir auch Helme tragen, wir hatten Helmpflicht. Ja.
Okay.
Juri, hier ist Helmpflicht, ja. Und und dann, also nach der Mausefalle ging es dann in die letzte Steigung, da war dann schon das Ziel und ich hatte so 54 Minuten auf der Uhr und wusste, oha, das kann sich noch ziehen. Ne? Das sind ja so, also du siehst ja das Ziel schon, das sind aber noch 150 Höhenmeter.
Ja.
Und du weißt, das wird jetzt richtig knapp, oder vielleicht waren es noch 100, ja. Vielleicht kam es mir auch nur so vor und es waren nur 50. Aber es war auf jeden Fall, ich will ein bisschen die Dramatik hochtreiben, ja. Und ich habe dann gesagt, komm, jetzt fürs Team, Finishline, für unsere Zuhörer von den Trail Fellows, ich hau mir jetzt hier so richtig die Beine weg, ja. Und dann musst dir vorstellen, eigentlich war das ganze Rennen so, nach diesem ersten großen Steilstück, wo ein heilloses Durcheinander war, dass sich so ein Ameisenweg geformt hat. Also die sind alle hintereinander weg, einfach stolziert, ohne ihr eigenes Pacing zu machen, sondern die hatten halt alle Standschiss abzurutschen.
Ja.
Und wollten einfach nur sicher da hochkommen quasi. Und Laktat hat sich gedacht, nö, das machen wir nicht. Wir nehmen die Ideallinie. Und insofern habe ich echt 300 Meter weniger auf der Uhr, wahrscheinlich deswegen. Ja.
Okay.
Weil ich immer von Innenkurve zu Innenkurve quasi gelaufen bin. Immer, und dann manchmal diesen Ameisenweg gekreuzt habe. Und die haben sich dann gewundert, was kommt der denn da von links und haut rechts wieder ab?
Und ja, hau doch mal dein Strava-Profil jetzt mit einem anderen zusammen. Ob sich das in irgendeiner Form bei 3 Kilometern, müsste man es doch sehen, das unterscheidet.
Ja, da bin ich mir sehr sicher, dass das alles so kreuz und quer geht. Weil ich habe das nicht verstanden. Die sind einfach alle in diesem Ameisengang da hoch. Und dabei waren ja die anderen Teilstücke nicht mehr so steil, dass man extreme Abrutschgefahr hat. Natürlich ist es einfacher, in die Fußstapfen in die Spur von einem anderen zu treten. Mhm. Das ist einfacher. Also ich habe da schon mehr Energieaufwand betrieben, aber auch weniger Strecke gemacht. Ja.
Okay, und Minutenzahl ist dann rausgekommen bei wie viel?
58,17, ja. Also Ich habe dann auch zum Schluss, die sind alle nochmal so einen leichten Bogen gelaufen ins Ziel. Ich habe das nicht verstanden. Ich bin einfach geradezu komplett die Ideale, die Luftlinie quasi mir gesucht und habe mich da hochgerissen, ja, wie so ein Ochse. Und ja, bin dann ins Ziel und hatte auch mal ganz kurz, habe ganz kurz mal so mit den Beinen getanzt, weil ich so voll Laktat war. Ja, also das war so ein kleiner Laktat-Boogie, den ich da dann im Ziel hingelegt habe.
Okay, ich finde, Laktat-Boogie solltest du dir schützen lassen.
Ja, das war wirklich klar. Also ich kann das nur empfehlen, Leute, wenn ihr mal so ein Vertical machen wollt, auch im Schnee, dann abends, 18 Uhr, 600 Leute auf die Skipiste rauf mit ihren Stirnlampen. Also das ist ein Spaß, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und die Veranstalter, Props gehen raus vom Vertical ab, die machen das richtig gut. Ja, wir haben da oben, das war arschkalt oben dann natürlich, innerhalb von Sekunden, ja, weil du ja nass geschwitzt bist. Du hast sofort deine Sachen bekommen, wurdest sofort runtergegondelt, warst im Warmen, konntest dich umziehen, hast danach sofort auch in der Kongresshalle deine Pasta bekommen, eine große Portion Lasagne. Und dann gab es dann auch Programme mit Siegerehrungen und dann wurden, die haben sich ja dann teilweise auch verkleidet. Da hat so eine ganze Gruppe gewonnen, 6 Leute, die haben so einen VW-Bus, haben einen VW-Bus gebastelt mit einem Gestell und einer Plane. Richtig so, also es sah wirklich auch aus wie ein VW-Bus. Ich habe mich schon gewundert, warum das Ding am Start steht unten. Ich hatte das schon unten gesehen. Und dann haben die das zu 6 Mann, 6 Ecken da hochgetragen und waren in so 70er Jahre Flower Power verkleidet. Und die haben das Ding dann, also die Verkleidungswertung gewonnen, die Kostümwertung gewonnen. Und noch ein kleines Highlight zum Abschluss dazu, der Anton Palzer hat mitgemacht, ja, der ja mittlerweile auch als Radprofi unterwegs war bei Boa Hansgrohe.
Ja, und genau, Red Bull Boa Hansgrohe.
Entschuldige bitte, ja, nicht dass die Klagen reinfliegen.
Ja, eben, weißt du ja.
Ne? Red Bull Boa Hansgrohe. Und der war dann am Ende Dritter. Wir haben natürlich alle damit gerechnet, dass der das Ding gewinnt. Ja? Der war so mit der Favorit. Warum hat er nicht gewonnen? Weil er irgendwo im letzten Drittel seine Sohle von seinen Bahnschuhen, also diese Spikes, verloren hat. Und da ist ja nicht mehr als diese Sohle. Das ist ein ganz, ganz dünner Schuh. Da ist nur diese Plastiksohle drin. Und er ist also auf einem Socken und mit seinem anderen Schuh noch da hoch und ist trotzdem noch Dritter geworden.
Ja, das ist doch eine perfekte Motivation für nächstes Jahr.
Es ist doch auch cool, dass er nicht ausgestiegen ist. Ne? Der hätte ja auch sagen können, so, ja, das war's jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Nee, da zieht er noch da durch und wird noch Dritter. Und erzählt noch oben auf der Bühne, erzählt er noch einen Witz am Ende.
Ja, wie viel machen denn da mit? Wie viel stehen da am Start?
Für meine Begriffe waren es ca. 1000 Leute insgesamt. Davon 600 Läufer und 400 Wanderer. Die sagen immer Rennklasse oder Speedklasse und Rucksackklasse.
Und startet das, also ich habe die Streif vor Augen, ne? Ich gucke ab und zu mal Abfahrt, Slalom, Riesenslalom, was es da alles gibt im alpinen Bereich. Startet ihr wirklich unten im Zielbereich, also noch auf der flachen Ebene und geht dann gleich rein in den Hang?
Okay. Ja, genau. Also da, wo der Skiausläufer ist quasi, wo es dann wieder in die Gondel geht, genau da starten wir auch.
Spannend.
Und dann 860 Höhenmeter. Und auch nochmal dazu, jetzt habe ich den Gedanken vergessen.
Ja, dann stelle ich aber noch die wichtigste aller Fragen. Ne? Oben im Ziel, ich meine, die Uhr ist ja wahrscheinlich 3 Sekunden später gestoppt worden, weil ist das Zielfoto entsprechend Marius-like?
Ja, wenn es ein Zielfoto gibt, dann sicherlich auch, wie ich mich sichtlich freue oder halt noch abkämpfe, weil ich habe an der Ziellinie aufgehört zu arbeiten, also nicht vorher schon. Ja.
Das ist, also definitiv nicht die Hand an der Uhr.
Genau, das habe ich später gemacht, während ich meinen Laktat-Boogie getanzt habe. Ja. Aber was ich noch fragen wollte, das ist mir gerade wieder eingefallen, ich bin knapp unter einer Stunde ins Ziel gekommen, bei 860 Höhenmetern, 3 Kilometern. Was glaubst du, wo ich mich ungefähr im Läuferfeld angereiht habe?
Boah, das ist heftig. Also ich habe sowas zweimal gemacht. Einmal beim Transalpine Run in Vertical, das war damals in Mandaven.
Mandaven hoch zum
Riffelsee. Seda, Riffelsee, genau. Und einmal beim Sachsen Trail letztes Jahr. Da sind natürlich nicht so viele Höhenmeter. Der ist auch 3 Kilometer lang. Ich habe die Höhenmeter, kann ich ehrlicherweise gar nicht mehr genau sagen, wie viel der hatte. Aber der ist auch recht steil an der einen oder anderen Stelle, aber natürlich nicht vergleichbar. Mhm. So, und 58 Minuten auf 800, was, 80 Höhenmeter roundabout?
860 Höhenmeter.
860 Höhenmeter, 3 Kilometer. Das ist schon ordentlich.
Ja, nur mal so.
Läufer. Also genau. Ich würde sagen, ich tippe mal, du warst in den Top 150. Wer ist mein Tipp? Ohne es zu wissen. Ich weiß es wirklich nicht, Leute.
Nee, ich war ganz knapp hinterm Mittelfeld.
Da war ein schnelles Feld gewesen.
Ja, das müssen alles absolute Maschinen gewesen sein, ja. Ja, es ist krass,
unter
oder?
Einer Stunde Mittelfeld.
Ja, wow, ich habe da knappe 900 Höhenmeter pro Stunde im Schnitt und bin trotzdem nur hinteres Mittelfeld.
Chapeau an alle da draußen.
Ja, also Laktat mal wieder durchschnittlich unterwegs gewesen, ja.
Aber mit Spaß.
Aber unheimlich viel Spaß. Und für mich war das so ein kleiner Sieg auch, weil ich hatte mir diese Stunde vorgenommen und irgendwie war es mir wichtig, dass ich mal wieder so ein Zeitziel auch, was ich mir vorgenommen habe, erreiche.
Wenn man auf die heutige Folge abstellt, hast du dir vorher das Zeitziel ausschließlich als Zeitziel gesetzt oder hast du dir auch vorher Gedanken gemacht, wie du das Zeitziel erreichen willst?
Nein, ich habe mir keine Gedanken groß über mein Pacing gemacht. Also, nee, ich fange mal anders an. Doch, ich habe mir vorgenommen, das Rennen durchweg in einem gleichbleibenden, hohen Bereich inklusive Endspurt laufen zu können und drücken zu können. Und ich kenne mich mittlerweile auf diesen Distanzlängen, so 40 Minuten bis eine Stunde ungefähr. Ja, diese kürzeren Wettkämpfe, wo man sehr viel auch in der Laktatschwelle und drüber unterwegs ist. Ja, und viel im Zone 5-Bereich auch unterwegs ist dann. Und mir ist bei diesen kurzen Läufen immer sehr, sehr wichtig, dass ich am Anfang eben so die ersten 5-6 Minuten mich nicht blau laufe. Mhm. Ja, und das war mein Ziel. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin relativ weit hinten auch gestartet und habe eigentlich das ganze Rennen nur überholt, da wo es ging. Eben auch durch meine kleinen Streckenabschnitte sozusagen, also Kurvenabschnitte, die ich da gemacht habe. Was alles sehr legitim ist und erlaubt ist. Also wir konnten die ganze Breite von der Skipiste nutzen. Warum die anderen das nicht gemacht haben, einige haben es gemacht, aber ganz, ganz wenig, das habe ich nicht verstanden. Aber ja, genau, wir sprechen heute auch nochmal über Wettkampfpacing. Und für mich ist es im Moment ein sehr, sehr wichtiges Thema, das Wettkampfpacing, weil mir geht es bei meinen Läufen jetzt momentan zu 100% darum, weniger darum, meine schnellste Zeit, die ich jemals gelaufen bin, also meine PBs zu laufen, sondern eher mein Wettkampfpacing zu optimieren.
Ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Für mich ist es aktuell auch ein wichtiges Thema, zumal, ne, die Transvulkania steht nun in relativ kurzer Zeit, ist es ja nur noch knapp 9 Wochen, 10 Wochen, plus minus bevor.
Da können wir ja vorher auch nochmal ein bisschen thematisch reingehen und auch da nochmal über Spacing sprechen, was wir so für eine Strategie uns jeweils auferlegt haben dafür. Ja.
Und ich mache mir gerade relativ viel Gedanken, weil ich habe aktuell 3 Athleten im Training, die ganz unterschiedliche Wettkämpfe vor der Nase haben. Das beginnt bei einem Everesting, das sind Garmisch-Partenkirchen, geht über den ZUT 68 bis hin zu einem eigenen Projekt, was über 3 Tage mit insgesamt 140 Kilometern geht. Und die unterschiedlichen Herangehensweisen der 3 Athleten an die jeweiligen Ziele und dem damit verbundenen Pacing, die beschäftigen mich gerade relativ stark, weil wir doch bei den meisten so in Woche 12, 13 sind, was das Thema Training angeht. Also wir nähern uns langsam dem Wettkampf bzw. dem Projekt und da spielt das eine große Rolle. Und was mich heute besonders umtreibt, ist der Ausdruck Pacing. Ne? Der wird in vielerlei Hinsicht immer mit Geschwindigkeit gleichgesetzt. Aber ist es auch das immer nur auf Geschwindigkeit runtergebrochen, ein Pacing im Wettkampf, oder kann man Pacing auch anders verstehen? Ja. Das würde ich heute ganz gerne in den Mittelpunkt stellen.
Ja, ja, finde ich auch super, weil nämlich das Wort Pace irgendwo drinsteckt und was ja dann sozusagen auch suggeriert, dass eine gewisse Geschwindigkeit damit gemeint ist. Aber Pacing ist in dem Kontext gemeint der Belastungssteuerung, also der Intensität. Und da wollen wir ganz gerne mal für euch das Ganze definieren. Ein Wettkampfpacing ist die Belastungssteuerung zwischen Start- und Ziellinie. Können wir das so, die bewusste Belastungssteuerung zwischen Start- und Ziellinie, so würde ich das beschreiben.
Ja, und jetzt frage ich dich, wann fängst du an, dir Gedanken zu machen über das Pacing im Wettkampf? Zu welchem Zeitpunkt innerhalb des Trainingszykluses?
Achso, ich dachte innerhalb des Wettkampfs.
Achso, ja, das auch. Da kommen wir dann gleich noch zu. Nein, genau. Innerhalb des Trainingszykluses. Wann beginnst du dich als Trainer, aber auch als Athlet selber mit dem Thema Pacing zu beschäftigen?
So circa 4 bis 6 Wochen vor dem Wettkampf, weil erst dann der wirkliche Leistungsstand sich rauskristallisiert, meiner Meinung nach.
Ja, wenn es so in die spezifische Phase geht, das genau. Der Wettkampfvorbereitung, ja.
Genau, also wir können vorher natürlich schon drüber philosophieren, was für Ziele wir haben und wie man sowas ungefähr angehen könnte, aber letztendlich kann ich den Athleten immer nur eine Prognose aufstellen und ich meine, am Ende haben wir ja auch nicht die Glaskugel unterm Tisch, da spielen viel zu viele Variablen rein am Ende, nämlich vor allem auch die Variable Mensch, die dann da antritt und das Beste versucht. Aber wir können rein anhand der Daten, können wir schon ziemlich genaue Prognosen stellen, was drin wäre, möglich wäre im maximalen Bereich. Und das ist ja so die Frage, wie pacen wir? Pacen wir auf die maximal bestmögliche Leistung oder pacen wir auf ein sehr, sehr kontrolliertes Rennen, wo wir danach auch sagen können, wir können danach noch wieder ins Training relativ schnell zurücksteigen, ja, in irgendeiner Form. Und da lass uns das mal so ein bisschen aufsplitten. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist zuerst mal wenn wir an den Wettkampf Pacing rangehen, der Athleten, ja, was mache ich? Ich schaue mal zuerst, ist es ein A-Wettkampf, ist es ein B-Wettkampf oder ist es ein C-Wettkampf? Das schaue ich mal mir zuerst an, weil ich einfach sage, wenn ich einen A-Wettkampf habe, dann habe ich danach die Möglichkeit zu regenerieren. Das heißt, wir können da an ein ganz anderes Leistungslimit gehen. Wir können den Athlet viel mehr outperformen, als wenn ich jetzt sage, das ist ein B-Wettkampf, wo wir danach einfach noch ein höheres Ziel haben und sagen wollen, wir wollen nicht zu viel Trainingszeit danach verlieren. Also wollen uns nicht zu sehr ausbelasten, schnell wieder kurzfristig regenerieren und dann schnell wieder ins Training rein. Und beim C-Wettkampf ist es sowieso, es sind sowieso oft so Läufe, C-Wettkämpfe, die nicht allzu lang sind, die nicht allzu lange Regenerationszeit bedürfen, sowas wie Winterlaufserien, sag ich mal, bis 20, 21 Kilometer, bis zum Halbmarathon ungefähr hin. Und die sind eh meistens dann auch innerhalb von einer guten, maximal einer halben Woche, selbst wenn man da all out gelaufen ist, regenerierbar.
Ja, wobei sie jetzt im großen Teil auch nicht in einer vollen Intensität gelaufen werden. Ne? Also in den meisten Fällen sind die C-Wettkämpfe ja wirklich eine Vorbereitung und ins Training eingebettet und auch ohne ein Tapering angesetzt, in den vielen Fällen, nicht immer, aber in der normalen Trainingssteuerung, ja. Weißt du, ich würde aber noch eine Komponente ganz kurz, weil du gerade den Fokus Mensch oder die Komponente Mensch reingeworfen hast. Wenn ich mich jetzt nochmal auf das eben erwähnte Rennen in Kitzbühel auf der Streif zurückbesinne, ist die Komponente Gegebenheiten vor Ort, Umgebung, die ich gar nicht beeinflussen kann, was erwartet mich und was erwartet mich auch an Bedingungen auf der Strecke, für mich auch eine maßgebliche Komponente fürs Pacing, die durchaus auch die eigene Pacing-Strategie 5 Minuten vor dem Start in Anführungsstrichen über den Haufen werfen können, weil dein Rennen am Wochenende ohne Schnee auf festem Untergrund wäre komplett anders verlaufen.
Absolut, absolut. Und das nicht unbedingt schneller.
Im Schlamm nicht, nee, ist richtig.
Ja, absolut, ja. Das ist so. Also das Eis zumindest auch im oberen Teil, das hat uns natürlich, spielt uns natürlich in die Karten, weil wir im Prinzip, wir haben eine Eisfläche von 50 Meter Breite, die sich den Berg hochzieht und wir können quasi einfach den Weg wählen, den wir wählen wollen. Da ist nichts mit, hier liegt ein Stock, da ist ein Hügel, hier ist ein bisschen steiler, da nicht. Das ist alles eine Fläche, mehr oder weniger. Und wir können da einfach reingehen. Uns da reinhacken und haben immer in jedem Tritt denselben Untergrund. Wenn das jetzt nicht verschneit wäre, dann haben wir vielleicht Pech oder es ist sogar nass, genau, wir sinken ein, wir rutschen ab und so weiter. Wir müssen Umwege gehen, vielleicht um die Natur herum, ja, um irgendwelche Latschen oder um was weiß ich, ja, was da so rumliegt, also Latschenkiefer, ja. Nicht Adiletten. Ja.
Stimmt, an die hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Ja. Also, genau. Also, ja, klar. Also der Untergrund und die Topografie, also Topografie ist sicherlich nochmal was anderes. Da kommen wir gleich nochmal später drauf beim Trailrunning.
Einfach die Streckenbedingungen ist
zu die Streckenbedingungen, ja. Habe ich eine gerade Asphaltstraße? Habe ich eine hügelige Asphaltstraße? Habe ich eine bergige Asphaltstraße? Habe ich vielleicht einen Trail? Matschigen Trail, eine Forststraße, habe ich Schnee und so weiter. Ja, diese Dinge, die spielen natürlich mit ins Pacing rein, beziehungsweise vor allem auch in die Vorprognose, weil nach der Klassifizierung vom Wettkampf kommt meiner Meinung nach dann auch die ungefähre Zeitprognose, die der Athlet, die Athletin braucht im Wettkampf. Was dann schon mal
wieder in der Grundintensität, in der das Ganze gelaufen wird, sich unterscheidet. Ja? Ja. Und da können wir ganz klar sagen, das geht dann irgendwo ein bisschen, also so halb nach Strecke, gerade jetzt im Straßenlaufbereich eher so ein bisschen nach Strecke, wobei dann auch noch die Leistungsfähigkeit des Athleten, der Athletin dazukommt, also dann die prognostizierte Zeit, so ungefähr. Und da geht es nicht um eine Minute mehr oder weniger, sondern da geht es eher um, braucht der Athlet jetzt für die 10 Kilometer 35 Minuten oder eine Stunde 5, ja, oder 45 Minuten halt, ja, oder 50. Oder. Das ist dann halt so die Frage. Wollen wir also, will ich mit einem Athlet, der versucht, einen Halbmarathon unter 1,50 zu laufen, ja, das ist was anderes, als wenn ich einen Athleten auf eine 1,20 bringe oder 2 Stunden 30. Da muss ich einfach ein bisschen anders reinsteuern, ja. Genau, das ist also ein Faktor. Bei kürzeren Rennen, also bei zeitlich kürzeren Rennen, kann man natürlich entsprechend höher intensiv laufen. Und bei zeitlichen längeren Rennen, so wie Ultraläufen, wo man 4, 5, 6 Stunden unterwegs ist, wird das Ganze dann natürlich auch immer, immer niedrig intensiver. Bis hin, ich sag mal, irgendwo zur oberen Zone 2, unteren Zone 3. Womit hängt das zusammen? Das hängt ganz einfach, und wir hatten das schon in zwei verschiedenen Folgen auch mit angesprochen, in der aeroben und anaeroben Folge, hört da gerne nochmal rein. Das hängt einfach mit der Energiebereitstellung zusammen und mit der Verfügbarkeit dieser Energie, ja, und was der Körper dann am Ende damit macht, oder?
Ja.
Tommy, hast du schon mal erlebt, dass du dich so verausgabt hast, dass am Ende dein System kollabiert ist auf eine gewisse Art und Weise? Also ich spreche davon, du wirst zwar langsamer, aber die Herzfrequenz sinkt nicht ab und steigt vielleicht sogar noch ein Stück weiter. Du hörst auf zu laufen, bist vielleicht sogar im Ziel und brichst quasi so förmlich körperlich zusammen und übergibst dich und so weiter?
Nee, da war ich bisher noch nicht. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass ich...
dann musst du schneller laufen.
Genau, Gott, dass ich nie für den Leistungssport gemacht wäre, weil ich diesen letzten Meter meistens nicht bereit bin zu gehen.
Sehr cool, ja. Nee, also auch nicht mal bei einem 10-Kilometer-Lauf oder 5 Kilometer oder so, dass du dich da so ein bisschen überflossen hast, überreizt hast?
Nee, ich habe meine persönliche 10-Kilometer-Bestzeit beim Dresden 10-Kilometer-Lauf gehabt. Bin da sogar das erste, glaube ich, einmal noch beim Harztorlauf, das war das erste Mal damals auf Platz 3 meiner Altersklasse gekommen. Da war ich total stolz drauf. War direkt nach dem Tag, also ich war gut vorbereitet durch Höhenluft. Ja. Hatte überhaupt nicht drauf trainiert. Und es gibt ein Video von mir, was mich auf den letzten 50 Metern zeigt, wo ein sehr guter Freund von mir mich anbrüllt: Das sieht mir noch zu locker aus. Und ich gucke auf die Uhr und da steht eine 3,52, eine Zeit, die ich normalerweise nicht auf die Straße bringe als Pace. Ja. Ich war danach echt fertig, aber nicht so, dass ich wirklich dann den letzten Schritt ins nächste Dixie hätte gehen müssen.
Punch. Du hast das Ding quasi abgesichert. Du wusstest, das wird eine Bestzeit, das Ding wird unter 40.
Ja, das war knapp über 40 leider, aber
oder
ja.
So. Aber ich muss jetzt nicht mehr arbeiten, muss ich jetzt gerade nicht, oder?
Also, ich glaube, mir fehlt da einfach in dem Moment wirklich dieser Ehrgeiz, dann nochmal diese Schippe über den Punkt drauf hinauszulegen. Deswegen fühle ich mich auf den Ultradistanzen so wohl.
Ja, ja.
Weil Verstehe. Da muss ich das in der Form nicht machen.
Verstehe. Ja, also das ist ja sicherlich vielen so. Achso, da fällt mir noch was ein, Tommy, wo du gerade so gesagt hast, meine 10-Kilometer-Zeiten hast du überlegt, das ist mir eingefallen, kennst du die Leute, die, wo du sagst, ja, was ist denn deine 10-Kilometer-Zeit? Ja, weiß ich gar nicht so genau. Ich habe meine 10-Kilometer-Bestzeit während des Hintertupfingen-Marathon gelaufen. Da war irgendwo so ein Mittelstück, da waren meine besten 10 Kilometer.
Das ist ja legitim, wenn ich nicht auf Geschwindigkeit
bin. Da zuckt mein linkes Auge immer so zusammen.
Da schnellt ja gleich der Laktatwert hoch, ne?
Ja. Da kriege ich direkt Puls, Tommy. Ich finde das witzig, weil ich lege da sehr viel Wert drauf. Also ich kann dir meine ganzen Bestzeiten, du kannst mich nachts wecken und da kann ich dir die aufzählen. Ja.
Ich müsste nachgucken. Also ich wüsste sie in den Minuten, aber nicht in den Sekunden.
Ja, viele sagen ja immer, die Marathon-Bestzeit, die muss man in der Sekunde nicht wissen.
Ist das so?
Aber, ja.
Aber ich bin auch nur ein einziges Mal in meinem Leben, ich weiß nicht, wie viel zig Marathon ich gelaufen bin, aber nur ein einziges Mal Straße schnell flach. Mhm. Und demzufolge ist die wenig, die anderen sind alle nicht vergleichbar, die ich erreicht hatte.
Verstehe. Und das ist dann noch deine Bestzeit sozusagen
auf dem Marathon. Das ist automatisch auch meine Bestzeit gewesen, genau, weil die anderen alle auf dem Trail waren. Und
komm, du kannst dich schon mal vorbereiten. Du musst ja generell so ein bisschen blank ziehen. Und lass mal heute deine Hosen runter, nächste Woche deine Cappy. Ja,
also ich suche sie raus, warte. Die finde ich relativ schnell. Ich mache mein Handy auf. Irgendwo sieht man die doch.
Die hast du nicht im Kopf, die Marathon-Bestzeit?
Nicht auf die Sekunde.
Ja gut, aber Minute und Stunde und Minute reicht ja.
Ja, warte. Die liegt gelaufen in Frankfurt, beim Frankfurt-Marathon. 2023 oder 24, kann ich auch nicht mehr genau sagen. Also irgendwo in dem Zeitraum. Da war ich also schon alt, ne? Was möchte ich das nochmal hervorheben?
Ist ja noch gar nicht so lange her.
Noch gar nicht so lange her. Und die liegt bei 3 Stunden 26.
Ui.
Ja.
Ein im Club Sub 3:30, ja? Das ist sowieso. 3:30 ist so eine Top-Zeit, ja.
Aber ich kann mich noch erinnern, ich kann dir nicht mehr genau den Kilometer sagen, aber irgendwann läufst du, ich war glaube ich im Block B relativ weit vorne und wir waren dann so bei, keine Ahnung, 5, 6, 7 Kilometer und dann läuft er erst ewig durch die Stadt, bis sie dann rausführt aus der Stadt und dann kamen uns plötzlich die führenden Elite-Läufer schon entgegen, aber schon bei Kilometer 12. Und dann ist einmal rübergeguckt und dann, okay, gut. Und das ist dann wirklich schnell. Ja. Aber beschissenes Wetter, war kalt und regnerisch und Frankfurt, wie es lebt und lebt.
Frankfurt, ja. Macht's gut, liebe Frankfurter. Ey, übrigens, nur um das komplett zu machen, meine Marathon-Bestzeit ist 3:05, aber lass uns über andere Dinge sprechen.
Gelaufen beim Hintertupfinger Backyard. Ja.
Im Rahmen eines 100-Meilers, ja. Ja, geil. Im Rahmen vom UTMB.
Ja.
Wir haben ein bisschen was zur Definition gesagt. Wir haben ein bisschen gesagt, was spielt rein ins Pacing, was für Informationen brauchen wir eigentlich, um einen Lauf zu pacen. Und jetzt, also nachdem wir sozusagen wissen, dass der Athlet hat jetzt seinen Arbeitkampf, ja, das ist mal klar, wir können ihn sozusagen also ausbelasten, so gut wie es geht, wollen die bestmögliche Leistung abrufen. Und wir wissen auch ungefähr, okay, das ist ein Bergmarathon, 40 Kilometer und 2000 Höhenmeter grob, ja. Rechnen, sagen wir mal, der braucht so, Ziel ist so unter 6 Stunden zu bleiben, ja. Jetzt ist noch interessant, also das ist erstmal soweit klar, also welche Intensitätsstufe wird denn da interessant, ja. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie stark ist denn der Athlet, die Athletin, wie trainiert gerade auch im Bereich der Laktatproduktion und Verstoffwechselung und vor allem Laktatverträglichkeit ist denn dieser Athlet und das ist das Bauchgefühl und die Prognose und die Analyse vom Trainer, ja. Da hängt es dann ganz, ganz viel zusammen, dass wir Feedback-Schleifen einbauen mit den Athleten, ja, oder beziehungsweise auch wenn du das selber machst, wenn du dich selber paced, dann musst du dich bei Fragen und vielleicht auch Vergleiche ziehen mit anderen Athleten. Wie viel kannst du denn wirklich? Wie hart hast du denn wirklich auch im Laktat trainiert? Wie laktatverträglich bist du? Wie lange hältst du darin aus? Wie schnell verstoffwechselst du das Ganze? Und entweder du hast da mal gute Tests gemacht oder du weißt ganz genau, okay, deine Trainingsgruppe, da gibt es ein paar, die machen halt noch ein paar mehr und ein paar schnellere Intervalle und so weiter. Aber du bist da schon ganz gut dabei. Das hat so ein bisschen was mit Fingerspitzengefühl zu tun, ja. Wir wollen ja im Training dann auch darauf vorbereiten, eben sehr, sehr wettkampfspezifisch, eben auch was die Pace angeht. Und ich würde das Ganze je nach Athlet oder Athletin, je nachdem, was für ein Leistungsstand da vor mir steht, würde ich das Ganze eben auch von der oberen Zone 2 eben in diesem genauen Mischbereich zwischen Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel, ja, quasi also dieser anaerobe Übergang, bis kurz unter die Laktatschwelle, je nachdem, wie gut derjenige, diejenige das auch verstoffwechseln kann. Und da kommt jetzt dann so ein bisschen noch die Topografie ins Spiel. Wie stark ist der Athlet im Uphill, im Downhill? Hat der Athlet die Möglichkeit, das angehäufte Laktat vom Uphill im Downhill wieder einigermaßen zu verstoffwechseln? Kann der Athlet gut flowen im Downhill? Holt er da Zeit raus? Können wir uns darauf konzentrieren, dass wir in welchem Bereich auch immer wir die Uphills einfach stur durchdrücken, in einem gewissen Bereich und so weiter. Ja. Genau. Das ist sehr, 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 sehr individuell.
Das ist absolut individuell. Ich erweitere das mal noch durch eine Sichtweise, weil das ist eine meiner Herangehensweisen in den meisten Fällen. Und die meisten Athletinnen und Athleten, die zu mir ins Training kommen, sind gar nicht mal so extrem zeitengetrieben, sondern haben in der Regel andere Ziele, die umgesetzt werden soll, sei es ein gesundes Ankommen, sei es auch einfach nur eine längste Distanz zu schaffen und oder. Und was ich ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast, immer wieder in diese Pacing-Strategie mit einfließen lasse, ist zu schauen, und das ist vielleicht für viele auch ganz wichtig, die sich fragen, warum trainiere ich denn im Training so viele verschiedene Dauerlaufarten? Warum habe ich das und das Tempotraining? Also die Erfahrung, die wir da sammeln, nicht nur in Richtung, wie sind die Herzfrequenzzonen gesteuert, wie bin ich unterwegs, wie verstoffwechsel ich und so weiter, sondern auch, was bin ich fähig, innerhalb der verschiedenen Dauerlauftypen überhaupt zu laufen? Über welche Distanzen? Was macht der Long Run? Was macht eine Kurzdistanz mit dem jeweiligen Athlet oder der Athletin? Das lasse ich alles mit einfließen. Und noch eine Komponente, ich schaue mir im Detail die Strecke an, die zu laufen ist, und vergleiche dann, was haben wir im Training für Möglichkeiten gehabt, davon wirklich spezifisch zu trainieren. Ja. Vom Untergrund, von der Steigung, aber auch von der Art der von der Art der Steigungen, also ist es ein kopiertes Laufen, was vor mir ist, habe ich einen langen Uphill und einen langen Downhill vor mir, konnte das trainiert werden, und versuche daraus einen Mix zu bauen, um dann eine A- bzw. B-Wettkampf-Pacing-Strategie zu erstellen, die ich dem Athleten oder der Athletin mit an die Hand gebe, um auch gegebenenfalls während des Laufens, also während des Wettkampfes, variieren zu können, sollten Themen von außen auf mich einströmen, die ich nicht ändern kann in dem Moment.
Genau. Man kann zum Beispiel auch zum Thema Topografie und diese individuelle Belastungssteuerung in gewissen Anstiegen. Kleines Beispiel, Transvulkania, die ersten 18 Kilometer, durchschnittliche Steigung 12%, ja, auf 18 Kilometer. So, was mache ich jetzt im Training? Ich baller mir so viel wie möglich 12% in die Beine. Genau, 12%. Natürlich habe ich vor Ort dann mal Abschnitte mit 16-18% und mal wieder Abschnitte mit 8-6%. Aber im Durchschnitt ist das Ding einfach 12%. Und ich kann dadurch, trainiere ich sehr viel Lauf-Hike-Wechsel, was sehr spezifisch ist, und kann dadurch dann auch so ungefähr sehen, wie viel Zeit verbrauche ich eigentlich dann auf diesem ersten Abschnitt und in welcher Intensität kann ich das laufen, um mich danach, weil das sind die ersten 18 von 75 Kilometern, danach muss ich mich einfach noch frisch fühlen. Ja. Ich gehe danach in den ersten Downhill und darf danach eigentlich nicht sagen, oh, das war jetzt hart oder das hat jetzt aber Kraft gekostet. Ja? Ich darf da keinen Hunger haben, ich muss da voller Energie noch sein und die Beine sind noch relativ frisch und ich bin jetzt noch nicht voll mit Laktat gepumpt.
Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich glaube, dass ein Großteil der Hobbyathleten und Athleten im alpinen Bereich die Rennen oder die Zeit nicht verlieren, weil sie zu langsam laufen, sondern weil sie beim Pacing die Pausen nicht korrekt mit einrechnen und nicht korrekt einschätzen können, wie lange bleibe ich an der VP und wo habe ich unter Umständen Erschöpfungspausen, die aufgrund gegebenenfalls auch von einem falschen Pacing kommen, die mir dann einfach die Zeit wegnehmen vom geplanten Ziel.
Ja, das kann schon sein, und im Downhill.
Ja, das kommt dann noch dazu, ja.
Mhm. Ja, das stimmt. Es gibt schon teilweise Leute, die auch lange an den VPs bleiben, was einerseits auch mal okay ist, um sich gut nachzubereiten und auf die nächste Strecke vorzubereiten. Aber ja, auch da kann man natürlich viel Zeit liegen lassen im kompletten Wettkampf-Pacing.
Ganz kurz, das ist vor allen Dingen ein Thema, was in der Regel im Training ja nicht berücksichtigt wird. Also diese VP-Zeiten, auch was passiert mit meinem Körper, wenn ich zu lange an der VP bin. Klar, fülle ich bestenfalls auf, esse, trinke und so weiter, aber was passiert mit meiner Muskulatur, was passiert mit meinem Kreislauf? Schaffe ich es dann danach wirklich auch wieder in den Flow zu kommen, in den Rhythmus zu kommen? Das ist im Training in den meisten Fällen ja gar nicht berücksichtigt oder umsetzbar. Mhm. Und ist durchaus aus meinem Verständnis heraus ein wichtiger Teil der Pacing-Strategie.
Ja, auch das Thema Verhalten an Verpflegungsstationen und wie spare ich da Zeit und was gibt es für Tricks, die ich vielleicht da anwenden kann und für Routinen, die ich da anwenden kann und so weiter. Auch unter anderem ein Thema in der Laktatschmiede, Leute. Also wenn ihr Lust habt, ins Headquarter von Finish Line Emotions zu kommen, in die Trainingsbasis, ja, dann schnuppert mal gerne vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Die Laktatschmiede, da kriegt ihr alles, was ihr braucht, um nachher richtige Hirsche im Wettkampf zu sein und das beste Pacing eures Lebens zu machen, ja. Und zwar mit den, mit Herz, Herz
und Verstand.
Mit Herz und Verstand, genau, mit Herz und Verstand von den Trainern, ja, unter anderem auch Tommy, ja, grüß dich. Und genau, wo wir schon mal dabei sind, klickt doch mal gerne alle auf die 5 Sterne bei Spotify, wo ihr auch gerade immer hört. Gebt uns eine gute Bewertung, schreibt in die Kommentare, drückt auf Like, erzählt eurem Trail Buddy von uns, gebt uns ein bisschen Energie zurück hier für den kostenfreien Mehrwert, den wir hier bieten, und für das gefährliche Halbwissen, was wir euch hier um die Ohren hauen. Ja, das würde uns sehr freuen. Dann erreichen wir damit noch ein paar mehr Leute.
Dann nehme ich das mal als Steilvorlage, was das gefährliche Halbwissen angeht. Und wir sprechen jetzt mal über das Thema Negativsplit.
Ja, ja.
Ist ein Negativsplit in einem klassischen Trailrun möglich? Sinnvoll?
Ja.
Schaffen die meisten das?
Was, wenn ich einen klassischen Berglauf nehme? Der geht einmal hoch und einmal runter. Also wenn ich da keinen Negativsplit habe.
Vielleicht nochmal zur Erklärung, was ist denn ein Negativsplit überhaupt?
Ein Negativsplit ist, wenn das Pacing im Wettkampf in der ersten Hälfte etwas langsamer ist als in der zweiten. Ja, also das Verhältnis muss einfach quasi genau, wie soll ich sagen, ist auch in so Zahlen blöd ausgedrückt.
Nee, was nach hinten schneller.
Punkt. Nach hinten. Ja, mach's doch einfach. Tommy, rette mich mal bitte. Ja, genau. Mach's einfach. Nach hinten schneller.
Also das ist wie bei deiner Lebensmittelvergiftung. Nach hinten wird's schneller.
Nach hinten wird's besonders schnell, ja. Und ist für dich ein Negativsplit auch in der Herzfrequenz zu verorten? Also oder nur in der Pace, nur in der Geschwindigkeit?
Boah, das ist eine gute Frage. Also per Definition erstmal in der Geschwindigkeit, was die Pace betrifft. Über die Herzfrequenz, das ist schon sehr schwer, für die meisten schwer umsetzbar. Die Herzfrequenz dann im zweiten Drittel, im letzten Drittel, sind wir wieder bei Drittel, in der zweiten Hälfte, wollte ich sagen. Wieder ich und Geometrie, genau. Unten zu halten. Nee, ich würde es schon vorrangig geschwindigkeitsorientiert sehen.
Also ich sag mal, bei kürzeren Läufen, alles was so bis 30 Kilometer ist, auch am Berg, ist sowas vielleicht auch möglich und erstrebenswert in gewissen Fällen. Alles, was da drüber ist, also bei der Straße schon auch gerne bis 100 Meilen, vielleicht auch nicht, nee, vielleicht eher bis Marathon.
Ja.
Aber alles, was da drüber ist, ist, glaube ich, macht es keinen Sinn. Weil die Herzfrequenz sowieso irgendwann abfällt und man hat dann eher mit Krisen zu tun irgendwann, als jetzt da noch die Pace nochmal ein bisschen zu verschärfen, oder?
Ja, also ich finde sowieso, also klar, je nachdem, wie lang ein Rennen ist, ist ein Pacing nach Herzfrequenz oder Geschwindigkeit und oder beides unterschiedlich zu bewerten. Ein reines Pacing nach Herzfrequenz ist aus meiner Erfahrung für die meisten Hobbyathletinnen und Athleten schwer umsetzbar, weil einfach das Adrenalin kickt im Lauf, der Wettkampfcharakter durchkommt, die meisten sowieso, egal ob sie es vornehmen oder nicht, zu schnell anlaufen. Ja. Also, ja, ich erinnere mich da letztes Jahr an den ZUT 100, als wir da durch Garmisch-Partenkirchen gelaufen sind. Ich dachte, Alter, wir sind ja hier nicht bei einem 10-Kilometer-Lauf. Die sind da losgerannt, als ob es keinen Morgen gibt. Alles wird da mitgezogen, zwangsläufig. Also das ist ein Thema.
Ja klar, das ist ja der Hype dann in dem Moment. Ja, dann fährt die Kamera vorne los und dann werden Bengalos gezündet in der Kurve da und so. Ich würde ganz gerne nochmal sagen, also im Endeffekt sind diese Pacing-Strategien und das ist so individuell, auch von Läufer zu Läufer. Wenn ihr da für eure Wettkämpfe irgendwo Fragen habt und so weiter, auch das klären wir für euch in der Laktatschmiede. Wir sagen jetzt mal, ich würde ganz gerne nochmal auf so ein paar Probleme eingehen. Was kann denn passieren, dass das Pacing vielleicht schief geht oder was das Pacing halt irritieren oder stören könnte? Das heißt, wir nehmen jetzt mal den Fall, wir haben jetzt Bodo, ja. Bodo läuft den Marathon mit 2000 Höhenmetern. Er hat seine Pacing-Strategie von Thomas bekommen und steht am Start und es ist sein erster Bergmarathon und dem schlottern schon die Knie. Ja. Der Puls ist schon 15 Schläge höher als auf der Pacing-Strategie angegeben wurde, ja, wie er sein soll. Nee, als normal natürlich und Bodo, der Startschuss geht und Bodo läuft los und merkt, der klopft unten schon am Laktat an, obwohl Tommy gesagt hat, der soll mal
5-6% unter der Laktatschwelle bleiben. Ja. Ich glaube, das Phänomen hat schon jeder einmal erlebt. Raus aus dem Startblock und gemerkt, man ist viel zu hoch im Puls. Was machen?
Ruhe bewahren. Also das ist so plakativ und blöd, wie das jetzt klingt, wirklich Ruhe bewahren. Und das ist der Grund, warum ich allen Athleten immer einen Korridor mitgebe, einen Pacing-Korridor und keine Pacing-Strategie auf ein Ziel ausgerichtet, die sich mit einem Wert den Wettkampf durchschlingelt, sondern den Korridor, um einfach auch da eine gewisse Ruhe reinzubringen, eine gewisse Sicherheit zu sagen, ja, das Ziel ist eigentlich auf den oberen Wert des Korridors ausgelegt, aber wenn ich mir diesen Korridor, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich ihn zulasse, dann erreiche ich trotzdem mein Minimalziel und das muss vorher einfach definiert werden. Ja, Ruhe bewahren, Puls wieder nach unten bringen, soweit das geht und vor allen Dingen, das finde ich noch viel wichtiger, als in dem Moment an meinen Puls zu denken, einen Rhythmus zu finden, mit dem ich mich in dem Moment wohlfühle.
Ja, ja, absolut. So bei sich zu sein, ja, also wenn man besonders aufgeregt ist und besonders dann irgendwie hochpulst auf einmal, versucht in euch zu kehren, versucht euer Rennen zu machen, versucht auch euren Rhythmus, so wie Tommy sagt, zu finden. Und es ist so ein Leitsatz, den ich ganz, ganz wichtig finde und der mich auch schon oft in meinen Wettkämpfen begleitet hat. Denk immer dran, du verlierst das Rennen nicht auf den letzten 20 Kilometern, sondern auf den ersten 20 Kilometern. Ja? Da triffst du die richtige oder die falsche Entscheidung für dein Rennen. Ja. Am Ende, wenn du dir, ich sag mal, da geht es ja immer nur um prozentuale Potenziale, die du ausschöpfst. Wenn du jetzt am Anfang vielleicht 2-3% liegen lässt, weil du ein bisschen konservativer startest, dann hast du aber nachher die Möglichkeit, einfach noch mit mehr Energie so viele Leute zu überholen. Und weil es einfach über 80% der Leute passiert, dass sie zu schnell rausstarten. Es versauen sich über 80% der Leute in den ersten Kilometern des Rennens das komplette Pacing und das komplette Rennen, die Energiebereitstellung, die Leistungsfähigkeit auch am Ende des Rennens. Und mach dir das zunutze, weil wie geil ist das, im letzten Drittel des Rennens nur noch einzusammeln. Zack, 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 einer nach dem anderen. Ja, das ist die richtige Freude.
Ja, ganz wichtig auch, wie heißt es immer so schön, hinten kackt die Ente. Also gerade was man auch aus dem Straßenbereich kennt, ne? Ich habe eine Zielpace, die ich halten muss, um meine Zielzeit zu erreichen. Und plötzlich merke ich, shit, da laufen ja 10.000, 13.000 mit einem Mal los und ich habe überhaupt keine Chance, auf den ersten anderthalb, vielleicht auch 2 Kilometern meine Zeit zu laufen, weil es einfach viel zu voll ist und ich gar nicht vorbeikomme, Slalom laufe oder andere Gründe mich hindern. Ne? Nehmt es an, kämpft nicht dagegen, weil wie Marius sagt, das wird hinten verloren. In den meisten Fällen, wir reden ja hier meistens über längere Distanzen, die Minimum Halbmarathon lang sind, es bleibt genug Zeit.
Absolut, absolut. Auch wenn so Situationen im Rennen kommen, und das passiert ab und zu am Anfang bei Trailrennen, dass sich ein Nadelöhr bildet auf den Trail und dass man dann mal 2-3 Minuten steht. Macht euch bitte nicht verrückt. Ich merke da ab und zu mal, wie Leute dann da völlig nervös werden, weil ja ihre Zeit kaputt geht. Die Zeit geht da in dem Moment nicht kaputt. Ja? Auch wenn du mal 2-3 Minuten wartest. Ja, klar, umso kürzer das Rennen, ist dann jede Minute irgendwo wichtig, wenn man ein gewisses Pacing hat. Aber du kannst durch eine schlaue Laufstrategie und Energiebereitstellungsstrategie kannst du das Ganze dann auch gut hinten raus wieder rauslaufen, weil du eben vorne auch wieder ein bisschen Energie gespart hast. Ja? Und wenn du weißt, dass dich das stresst, dann versuch gerne vorher aus dieser aus diesem Drang, Gedränge sozusagen, eher raus zu sein. Dann gehst du vielleicht am Anfang ein bisschen in die Energieschuld, gehst ein bisschen drüber, aber verlierst eben diese 2-3 Minuten nicht. Wenn das dich zu sehr stresst, ich würde eher empfehlen, reih dich da ein, wo du hingehörst, lauf konservativ an und steh halt die 2-3 Minuten oder verlier halt auf dem Weg dann in dem Ameisengang ein bisschen Zeit, solange bis du dann halt auch wieder ausscheren kannst und dein Tempo laufen kannst.
Und vertraue in dich selbst. Wir hatten ja letzte Folge beim Uphill-Laufen auch das Thema, wie laufe ich, wie teile ich mir die Energie am Berg ein, um bestenfalls oben über die Kuppe drüber zu kommen und nicht oben stehen bleiben zu müssen. Das ist das, wo Zeit verloren geht. Zu viel Energie am Berg liegen gelassen zu haben und nicht die 2 Minuten am Anfang am Nadelöhr, bevor es auf den Trail geht.
Ja, ja. Ja, und ansonsten kann Pacing ja vor allem im Straßenlaufbereich, was uns jetzt nicht so interessiert, nach Pace gemacht werden natürlich. Im Trailbereich wird das Ganze über die Metric Herzfrequenz gesteuert im besten Fall. Es gibt auch einige, die sich da über Watt steuern, wobei das auch ein bisschen Spielerei sein kann. Also Herzfrequenz ist da schon ein ganz gutes Metric. Und das muss manchmal auch gar nicht so sein, dass man jetzt genau, also im ersten Anstieg 186 Puls, im ersten Downhill 150 Puls, im zweiten und so, sondern dass es einfach, dass man einfach auch sagt, auch das ist ein adäquates Pacing, dass man sagt, bis zum ersten Peak, also bis auf den ersten Anstieg rauf, nicht über die 93% von der Laktatschwelle gehen, erstmal ins Rennen reinkommen, dann hast du die ersten 10 Kilometer in den Beinen und danach gehst du bis 96%, ja. Weil wenn du höher gehst, haust du dir einfach zu viel Laktat rein und das ist dann nicht nachhaltig laufbar und pacebar. Ja. So könnte es zum Beispiel klingen. Und gerade bei längeren Läufen ist es meistens so, dass sich das eh irgendwann auf eine Komfortzone einpendelt bei uns, die wir dann durchziehen wollen, weil wir dann auch irgendwie über 8, 10 oder 12 Stunden unterwegs sind. Und das muss man ja auch so erstmal durchbringen. Und da kann man auch nicht die ganze Zeit immer nur auf die Herzfrequenz schauen, da ist es dann mal ein bisschen drüber, da ist es mal ein bisschen drunter und ist auch vollkommen okay.
Elementar ist für mich einfach die Streckenkenntnis. Weißt, wo du langlauf zu laufen hast, weißt, was dich erwartet, wissend, was kommt noch nach einem Anstieg, was kommt nach einem Downhill, was muss ich mir an Körnern überlassen, und daraus leitet sich ein Pacing ab, mit dem ich einfach effizient durchkomme. Ja, wenn ich das im Vorhinein weiß, dann kann ich es entsprechend eintakten und werde nicht negativ überrascht mitten im Lauf.
Ja. Ein letztes Metric, was ich noch vergessen habe, was nur manchmal Sinn macht, ist die Höhenmeter pro Stunde. Das macht nur Sinn, meiner Meinung nach, wenn man den Berg genau kennt, diesen Anstieg genau kennt und entsprechend auch weiß, wie steil der ist und wie man den vielleicht sonst, diese Steigung sonst so verträgt. Ansonsten lasst am besten die Finger davon, weil wenn ihr nicht genau wisst, also wenn ihr den nur absteckt, per unten und oben, dann es kann halt gefährlich sein. Ja, ich kenne zum Beispiel die Transvulkania mittlerweile in- und auswendig. Ich weiß ganz genau, was da auf mich zukommt. Ich kenne da quasi jeden Stein und weiß auch ganz genau, wie ich da die Anstiege einstellen muss im Pacing. Wenn ich das jetzt noch nicht kenne, wenn ich mir überlege vor meinem ersten Mal, da habe ich dann einfach, bin ich einfach drauf los mit einer gedeckelten Herzfrequenz sozusagen, mit einem gedeckelten Herzfrequenzwert. Das Ding habe ich nach 2 Sekunden überworfen im Rennen und habe mich da nach 20 Kilometern völlig zerlegt und hatte dann richtig Spaß. Ja. So, das ist eigentlich so das Standard-Pacing von mir, was ich
sage. Ja, Theorie und Praxis sind ja häufig unterschiedlich anzuwenden, das ist schon richtig. Ja. Aber zumindest, wenn man darüber gehört hat, das ist ja auch, ne, man geht mit einem guten Vorsatz rein ins Rennen, dann wird es über einen Haufen geschmissen, entweder durch eigene Unvernunft oder durch eigene nicht richtig eingehaltene Disziplin oder durch externe Komponenten, dann fliegt man kurz raus und am Ende haut man sich vielleicht wieder rein. Wenn man grob weiß, wo man hin will, dann kann man es zumindest im Hinterkopf behalten.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Haben wir alles über Wettkampf-Pacing gesagt, was erstmal im Groben wichtig ist?
Zumindest haben wir die wichtigsten Sachen angeteasert.
Ja, ich glaube auch. So anteasern und probiert euch da mal aus, schaut euch mal euren A-Wettkampf an, schaut gerne mal auf die ITRA-Listen, schaut euch Leute an, die ähnliche Punkte haben wie ihr, was die so gelaufen sind, dann könnt ihr eure Zeit so ungefähr einschätzen, ja, so, wenn ihr das nicht anders einschätzen könnt, dann wisst ihr ungefähr, was ihr an Zeit braucht, dann könnt ihr auch eure Intensitäten einstellen und am Ende noch eine kleine kleine Faustregel sozusagen. Ein Pacing fühlt sich am Anfang, also das Laufen im Wettkampf, wenn man es richtig paced, fühlt sich am Anfang immer ein Stück zu langsam an und am Ende immer ein Stück zu doll. Ja.
Das ist wie unser Podcast hier.
Genau. Tommy, lass uns einen Schlussstrich ziehen hier, sonst kommen wir über die Stunde.
Schlussstrich, machen wir. Schlussstrich.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine gute Trainingswoche. Haut rein und pace die Wettkämpfe ordentlich.
Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.